mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr, danke für dein Haus, in dem wir schon so oft dein Wort gehört haben. Hilf es uns heute wieder ganz neu zu hören und zu verstehen, was du uns sagen willst. Liebe Gemeinde, wir feiern Kirchweihfest, ohne dass die Orgel erklingt. Dafür haben wir einen Chor, der sich tatsächlich mit anspruchsvollen Sachen hier präsentiert, aber ohne Bach, ein Kirchenchor ohne Bach, ein Kirchweihfest ohne Orgel, da würden manche sagen, das ist ja wie eine Kulturhauptstadt ohne Flughafen oder so. Was gehört in die Kirche? Was muss in der Kirche sein? Was gehört dazu, wenn wir Kirchweih feiern? Und was gehört nicht dazu und ist nicht nötig? Welche Musik muss es und darf es sein? Wer soll und darf hier reden und eine Predigt halten? Welche Rolle sollen und dürfen die Kinder im Gottesdienst spielen? Dürfen sie lautlos drin sitzen und sich nicht bemerkbar machen oder spielen sie auch eine Rolle? Ja, und auch die Frage kommt in manchen Zusammenhängen. Wie ist es mit Menschen, die krank sind im Gottesdienst, wenn sie auffallen mit ihrer Krankheit oder wenn sie sogar möglicherweise ansteckend sind? Dürfen die dann auch hier sein? Das alles sind Fragen, um die es im Prinzip in unserem Predigttext geht und auf die Jesus antwortet, auf die Frage, was soll, was darf und wer soll und darf im Tempel sein. Er antwortet, indem er uns eigentlich vier Gruppen von Leuten vorgestellt werden, in dem Predigttext, den wir schon als Evangelium gehört haben, Matthäus 21. Und Jesus ging in den Tempel und trieb alle Verkäufer und Käufer im Tempel hinaus und stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und sagte zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und wie die Kinder im Tempel riefen, Hosanna dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sagten zu ihm: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du Lob und Preis bereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Vier Gruppen von Leuten: Händler, Lahme, Kinder, Priester, die uns verdeutlichen, worauf es im Haus Gottes ankommt. Das erste sind die Händler. Händler, Wechsler, Verkäufer. Der Platz vor dem Tempel, der auch schon Teil des Tempels war, ein riesiger Markt, könnte man sagen, der war voll von Verkaufsständen, wo Opfertiere zum Verkauf angeboten wurden, Schafe, Kühe, Tauben, und wo Geld gewechselt wurde in die gottlose römische, von der gottlosen römischen Münze mit dem Porträt des Kaisers. Solches Geld durfte die Tempeltüren nicht passieren, in kultig reines Geld, was halt ohne Bilder war und mit hebräischer Aufschrift. Wer spenden wollte, musste vorher zur Wechselstube. Was die Händler dort gemacht haben, das war sicher ein sehr gutes Geschäft, aber sie konnten sich auch sagen, nur durch uns ist der Gottesdienst überhaupt möglich, dass die Menschen ihr Lobopfer, ihr Dankopfer geben können, dass sie Gott Tiere oder Geld darbringen, das wird nur durch unsere Arbeit hier ermöglicht. Wenn sie erfolgreich waren und Gewinn abschöpften, dann kamen auch gute Steuern für den Tempel herein. Eine große Einnahmequelle für den Tempel. Und sicher haben diese Händler auch immer wieder Spenden gegeben, als Zeichen der Dankbarkeit und des guten Willens. Und sie konnten mit Recht sagen, wir halten den Tempel am Laufen. Und deswegen wird Gott mit uns zufrieden sein und uns auf die Schulter klopfen und sagen, ohne euch würde der ganze Laden hier zusammenbrechen. Und was macht Jesus? Er schmeißt sie einfach aus. Er wirft ihre Tische um, er verschüttet ihr Geld, er lässt die Tauben davonflattern und die Schafe rennen blökend über den Tempelvorplatz und müssen wieder eingefangen werden. Und er schreit dabei: Mein Haus soll ein Bethaus sein, spricht der Herr. Zum Beten geht man normalerweise mit leeren Händen. Man muss leere Hände haben, nämlich offene Hände für das, was man von Gott erbittet. Und deswegen geht es nicht, wenn man mit vollen Händen kommt zu beten. Erfolgreiche, geschäftstüchtige, vielleicht auch freigebige und spendenfreudige Händler würden sagen, man muss zu Gott mit vollen Händen kommen. Man muss Opfer mitbringen und Geld, man muss etwas spenden, man muss Erfolge vorweisen, so kann man vor Gott treten. Aber wenn wir so weit sind in der Kirche, dass wir danach schauen, wer bringt die größte Spende, wer hat das dickste Portemonnaie und öffnet es an der Kollektendose, dann sind wir zur Räuberhöhle geworden. Jesus stellt den erfolgreichen, sympathischen Geschäftsleuten als Vorbild hin die Lahmen und Blinden. Behinderte Menschen können ja erfolgreich sein im Beruf heute. Damals war das nicht möglich. Es gab keine Jobs für Menschen mit Einschränkungen. Sie waren bettelarm und das im wörtlichen Sinne. Sie hatten nämlich keine andere Einkommensquelle, abgesehen von ihrer Familie, wenn die sie unterstützen konnte. Aber eine eigene Einkommensquelle hatten sie nur durch Betteln. Sie waren also gewöhnt an den Gedanken, dass sie Nehmer sind. Dass sie nur davon leben, etwas zu nehmen, wofür sie nichts geben können. In dem Wissen, ich kann nichts, null, 0, nichts dafür geben oder anbieten, für das, was andere zu meinem Lebensunterhalt spenden. Dazu kam, dass Kranke galten als Menschen, die von Gott bestraft und also verstoßen sind, zumindest auf Zeit. Und deswegen hatten sie in Gottes Gegenwart im Tempel nichts verloren. Aber Jesus lässt sie zu sich in den Tempel kommen. Was er sich wagt, das war auch einer dieser Sargnägel oder besser gesagt Kreuznägel für Jesus, dass er so etwas getan hat, im Tempel die Kranken hereinzulassen, zu sich zu lassen. Sie kommen mit leeren, mit offenen Händen, sie kommen mit der Bitte um Heilung. Lass uns wieder sehen, lass uns wieder gehen. Liebe Gemeinde, auch die Bitte ist eine Form des Lobes Gottes. Wenn ich mich an Gott wende mit meiner Bitte, spreche ich ihm ja mein Vertrauen aus, mein Glauben an seine Macht, mein Vertrauen auf seine Liebe und auf seine Zuwendung und lobe Gott, indem ich sage, ich brauche dich, ich kann dir nichts geben, aber ich brauche deine Hilfe. Die Händler, die sind selbstbewusst vor Gott getreten. Gott, du brauchst mich, damit der Tempel funktioniert, damit die Gottesdienste feierlich laufen, damit der Rubel rollt. Aber Jesus kippt ihre mächtigen Schreibtische um, er schüttet ihnen ihr Geld vor die Füße, er schmeißt sie raus und sagt, geht, Gott kann auf euch verzichten. Liebe Gemeinde, nicht, dass ein Geschäftsmann Gott nicht loben kann. Nicht, dass Gott etwas gegen Erfolg hat und auch nichts gegen Spenden für die Gemeinde oder für Bedürftige. Aber wer vor Gott treten will, der muss wissen, auch wenn mich 1000 Menschen bewundern und beneiden oder von mir abhängig zu sein scheinen, vor Gott stehe ich als Lahmer und Blinder. Ich kann Gott nichts bringen als meine leeren Hände und als die Bitte um seine Hilfe und den Dank für alles, was ich habe, als Geschenk von Gott. Die dritte Gruppe sind die Priester und Schriftgelehrten. Das sind zwei Berufe, die bei uns im Dienst des Pfarrers vereinigt sind. Der Priester ist verantwortlich für den Gottesdienst und für den Tempel. Dass es organisatorisch und wirtschaftlich und liturgisch, kultisch alles korrekt läuft. Und die Schriftgelehrten, das waren die Theologen, die Kenner der Bibel. Sie waren verantwortlich für die Auslegung, für die Fragen des Glaubens und des Lebens, für die Lehre, für die Moral und für die Ethik. Und sie legten Wert darauf, dass der Gottesdienst ernsthaft und angemessen und schön ist, durchdacht, theologisch korrekt. Dass der Gottesdienst zu einem würdigen und beeindruckenden Erlebnis wird. Nur dann kann der Gottesdienst und nur dann muss der Gottesdienst Gott gefallen. Der Gottesdienst, der vor Gott bestehen soll, der muss das Beste von allen bringen, das Beste vom Besten. Das ist der Würde und der Ehre Gottes angemessen. Und deswegen kommen sie auch zu Jesus und verlangen ihm, dass er für Disziplin sorgt bei den Kindern. Die Kinder stören die Andacht. Sie missachten Gottes Gegenwart. Sie haben keine Ehrfurcht. Sie rufen unpassende Dinge. Sie schreien chaotisch durcheinander. Und Jesus, Der lässt die Schriftgelehrten einfach stehen und geht aus der Stadt. Er dreht sich um und geht fort. Und er meint damit, euer perfekter, großartiger, ergreifender Gottesdienst, der lässt Gott kalt. Ihr habt alles, den Gottesdienst und das Leben, das tägliche Leben, genau durchdacht und festgelegt. Ihr denkt, ihr habt Gott ganz und gar verstanden. Ihr habt alle Vorschriften und Gebote Gottes beachtet. Ihr habt die Sache mit Gott bestens im Griff. Aber merkt ihr nicht, dass ihr euch mit eurem Gottesdienst eigentlich selber lobt, dass ihr schon anfangt, Gott vorzuschreiben, was ihm gefallen muss und was nicht? Jesus stellt den klugen, gelehrten, frommen Priestern und Schriftgelehrten als Vorbild hin die Kinder. Wahrscheinlich haben die Kinder nicht wirklich kapiert, wer Jesus ist. Wahrscheinlich hätten sie nicht erklären können, was das Besondere an ihm ist. Wahrscheinlich wussten sie nicht viel von Gott und seinen Gesetzen, von Gottesdienst und Gotteslob, wie eben Kinder so sind. Sie schnappen das eine oder andere auf, aber verstehen die Zusammenhänge nicht. Aber sie haben bei Jesus offensichtlich etwas gespürt. Seine Liebe, vielleicht seine Kameradschaft und Zuwendung. Sie haben gemerkt, hier ist etwas, was gut tut. Vielleicht haben sie undeutlich empfunden, dass Jesus ein König für die kleinen Leute ist, für die Armen, für die Kranken, für die Kinder. Und deswegen rufen sie und singen oder brüllen wahrscheinlich sogar Hosianna, dem Sohn Davids, dem König der Zukunft. Kapiert haben sie wahrscheinlich nicht im Einzelnen, was sie da rufen, aber sie haben gespürt, in diesem Jesus ist Gottes Liebe und deshalb hat ihr Brüllen und ihr Loben Gott gefallen. So bestätigt es jedenfalls Jesus. Sie haben das gehört, was sie beim Einzug, vielleicht ein paar Stunden vorher, beim Einzug Jesu in Jerusalem gehört haben von den Erwachsenen. Und sie haben es irgendwie verinnerlicht, es hat sich ihnen eingeprägt und sie haben im Tempel weitergerufen, wo die Erwachsenen es sich nicht getraut haben. Gottes Streitmacht, sagt Jesus, indem er den Psalm 8 zitiert, sind nicht die klugen Theologen, die Bücher schreiben, nicht die Gemeindeglieder, die den ganzen Katechismus auswendig können, sondern Jesus zitiert aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du Lob und Preis bereitet. Die Säuglinge, die gar nichts verstehen, also Kinder sagen ja manchmal schon kluge Sachen, Dreijährige oder Fünfjährige, über die die Erwachsenen staunen und wo sie sagen, aha, das gibt mir tatsächlich zu denken. Aber die Säuglinge, die sagen ja nun eher nichts und verstehen wahrscheinlich auch nichts, aber Säuglinge erfahren Liebe. Und die wissen genau, wer sie liebt, wer zu ihnen gehört und wem sie vertrauen können. Und sie leben von der Liebe Gottes und von der Liebe der Menschen. Und Jesus sagt hier, aus dem Mund der jungen Kinder hast du Lob und Preis bereitet. Im Psalm 8, in dem Original, steht ja sogar, hast du eine Macht bereitet. Die Kinder, die Säuglinge sind eine Macht Gottes. Sie sind ein Vorbild für die Großen. Sie sind die, die uns immer wieder zeigen, wie Gott, wie Vertrauen zu Gott passiert. Nicht durch viele Dinge, die wir wissen und in Zusammenhang bringen und verstehen können, sondern indem wir uns einfach in Gott fallen lassen. So wie sich ein Säugling einfach anvertraut, der Mutter, dem Vater, die sich um ihn kümmern. Liebe Gemeinde, nicht, dass Gott von Priestern und Theologen nicht gelobt werden könnte. Nicht, dass Gott was gegen gute Bibelkenntnis hat oder dass er einen mühsam und mit Erfolg eingeübten Chorsatz ablehnt. Aber wer Gott lobt, soll das aus Fröhlichkeit und Dankbarkeit tun. Über Gottes Liebe, über Gottes Zuwendung, über Gottes unverdiente Gnade. Und dann ist es nicht so wichtig, welche Art Musik wir hier singen. Dann ist es nicht so wichtig, ob jemand sich bei der Lesung oder bei der Predigt mal verhaut oder einen Satz nicht zu Ende bringt, ob die Orgel quietscht, uns hat neulich ein hochkarätiger Organist bescheinigt, ihre Orgel ist Schrott, obwohl sie erst aufwendig saniert worden ist, ob die Kinder vor lauter Lebenslust auch mal schreien und quieken oder reinreden, das alles ist nicht entscheidend, sondern Gott freut sich darüber, wenn wir ihm unser Vertrauen bringen und wenn wir verstehen, dass wir von ihm uns einfach beschenken lassen dürfen. und dass wir mit leeren Händen vor ihm stehen, damit er sie uns füllt. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihm vertrauen.